Ja, auch nochmal einen guten Morgen von mir und herzlich willkommen hier zur Predigt. Das halt noch ein bisschen. Ja? Noch ein bisschen hoch. Besser? Okay, gut. Muss mich hier noch kurz mit der Technik. Ja, okay. Wir starten heute in eine neue Serie. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen. Es wird jetzt die nächsten Sonntage um den ersten Johannesbrief gehen. Und ich habe die Ehre, euch da heute mit reinzunehmen. Und ihr habt die Ehre, heute dabei zu sein. Und es wird bei mir jetzt heute um das erste Kapitel gehen. Und nächsten Sonntag ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, kein Gottesdienst wegen den Kinder- und Jugendtagen. Und dann wird es jetzt jeden Sonntag um den ersten Johannesbrief gehen. Ich habe es genannt, Gefahr in Verzug. Der letzte Apostel redet Klartext und ihr werdet im Lauf der nächsten Minuten rauskriegen, warum ich das so genannt habe. Ich möchte mit einer Frage einsteigen. Stell dir vor, du bist am Ende von deinem Leben. Ja, so du weißt, vielleicht noch ein, zwei, drei, wie auch immer, wie viele Jahre wirst du wahrscheinlich noch leben. Und du stellst fest, dass das, für was du gelebt hast, dein ganzes Glaubensleben, da kommt jetzt eine Bewegung, eine Gedankenrichtung und die droht es alles in Frage zu stellen, zu zerstören. Da geht es dir natürlich erstmal nicht gut. Und was wäre jetzt für dich, was wären deine Basics, wo du sagst, das ist das Allerwichtigste im Glauben? Was muss auf jeden Fall dabei sein? Ganz kurze Zeit, wo du das überlegen kannst. Ich weiß, da kann man wahrscheinlich auch eine halbe Stunde drüber nachdenken, aber vielleicht fallen dir ein, zwei, drei Sachen ein und behalte die jetzt dann einfach mal im Hinterkopf. Jetzt ganz kurz überlegen. Okay, ich breche das jetzt ab. Vielleicht hast du schon was, vielleicht sagst du auch, okay, das mache ich später. Also was ist so wichtig, dass du sagst, das muss der nächsten Generation weitergegeben werden? Könnt ihr mich eigentlich gut hören? Ist halt so, gell? Also Technik kümmert sich drum. Also behalte es jetzt mal im Hinterkopf. Ich möchte euch kurz sagen, wie ich die Predigt aufgebaut habe. Jetzt muss ich noch mein Pointer holen, genau. Ja. Um diesen ersten Johannesbrief zu verstehen, ist es ganz gut, wenn man ein paar Dinge weiß über die Zeit damals, an wen wurde er geschrieben, wer war überhaupt der Autor. Da möchte ich euch mit reinnehmen. Dann geht es um eine Beweisführung. Dann geht es darum, wie ist Gott überhaupt. Es geht darum, im Licht zu leben. Und am Schluss ist die vollkommene Freude. Und das ist eigentlich das, was ich mir sehr, sehr wünsche, wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst, dass du sagst, hey, ich freue mich. Ich freue mich über das, was ich habe. Und das ist nicht eine Freude, die ist davon abhängig, ob Deutschland noch in der WM spielt oder nicht, oder ob heute schönes Wetter ist, sondern das ist nochmal eine ganz andere Freude. Also wenn du da nachher so rausgehst, dann freue ich mich wiederum, ja. Ja, was ist eigentlich mit diesem Brief? Wer hat ihn geschrieben? Der Name sagt es ja schon, erst Johannesbrief. Man geht davon aus, dass Johannes der Autor war. Er nennt sich selber nie in dem Brief. Aber viele Sachen sprechen dafür, dass er es war. Und Johannes ist für mich so der Jünger, ich weiß nicht, wie es euch geht, der ist so der liebe, weiche Jünger. Ja? Das war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Das war der Jünger, der beim Abendmahl an Jesus Brust lehnte. Also er hat für mich wenig Kanten. Und so wie wir ihn jetzt hier hören, kommen sehr wohl Kanten raus. Und ganz interessant fand ich, Jesus hat ihn und seinen Bruder Jakobus Donnersöhne genannt. Es war mir so nicht bewusst und für mich war das, also Johannes war kein Donnersohn. Johannes war, wie gesagt, so eher der Liebe. Wie gesagt, wir hören noch mal was von seinem Donner. Und Also wenn er diese drei Johannesbriefe geschrieben hat, dann hat er noch das Johannesevangelium geschrieben und die Offenbarung. Das heißt, er ist der Autor von 5 Büchern im Neuen Testament. Also einer, der sehr oft vorkommt im Neuen Testament. Man geht davon aus, dass er schon sehr alt war, als er geschrieben hat. So um 90 nach Christus habe ich gelesen. Und wenn er ungefähr so alt war wie Jesus, dann muss er ungefähr 90 Jahre alt gewesen sein, plus oder minus. Er hatte nicht mehr lange zu leben. Und was ganz entscheidend war, von all diesen Aposteln, die damals mit Jesus unterwegs waren, waren alle schon tot. Und er war der Einzige, der noch übrig war. Und das ist auch sehr wichtig, in diesem Brief kommt es dann nochmal, wird es nochmal ein Thema. Er hat nicht mehr in Jerusalem gelebt und geschrieben, da gab es einen Krieg, so um 70 nach Christus. Und Jerusalem wurde zerstört und er ist mit den meisten anderen Juden geflohen und hat in Ephesus gelebt und dort auch gewirkt, war dort als Gemeindeleiter aktiv und hat sehr hohes Ansehen genossen. Deshalb musste er sich wahrscheinlich auch nicht als Autor nennen, sondern es war klar, dieser Brief kommt von Johannes, von wem sonst. Ich habe schon gesagt, 90 nach Christus etwa, die Gemeinden waren alle noch sehr jung. Genauso wie er sich nicht nennt, nennt er auch nicht die Empfänger dieses Briefes. Wir haben ja Briefe, wo ganz klar ist, an wen die adressiert sind. Wir wissen es nicht genau. Er nennt sie immer wieder meine Kinder oder meine lieben Kinder. Wir gehen also davon aus, er kannte sie und er mochte sie. Er hatte ein gutes, enges Verhältnis zu ihnen. Und man geht davon aus, dass es einfach die Gemeinden waren, die in seinem Einflussgebiet lagen. Warum schreibt er diese Briefe? Es gibt ja immer einen Grund, warum jemand sowas macht. Und jetzt kommt das, was ich euch vorhin ganz am Anfang gefragt habe. Es gab eine Irrlehre, die sich im Christentum ausbreitete. Der Markus hat sie auch schon ein paar Mal in seinen Predigten erwähnt. Das war die Gnosis. Gnosis bedeutet Erkenntnis. Und die Anhänger nennen wir heute Gnostiker. Also sie beanspruchten für sich, dass sie die wahre Erkenntnis, die wahre Erleuchtung haben. Das, was sie aber verbreiteten, entsprach nicht genau dem, was Jesus gelehrt hatte. Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum Johannes diesen Brief schreibt, weil er gemerkt hat, oh, da passiert jetzt gerade was, was uns komplett kaputt machen könnte. Denn die Menschen kamen ins Fragen, die Menschen kamen ins Zweifeln. Ja, was stimmt denn jetzt? Was sagten die Gnostiker von sich? Ich habe das schon mit der Erkenntnis gesagt. Sie behaupteten, dass Jesus, sie haben seine Existenz nicht geleugnet, aber sie haben gesagt, Jesus war eher Geist als Körper. Also sein Körper war, er war nie richtig Mensch. Er war vielleicht mal kurz da, er ist schon irgendwie erschienen, aber er war kein Mensch, weil sie davon ausgingen, alles Körperliche, die Materie ist schlecht. Und der Geist ist gut. Wenn also Jesus gut war, und das war er unbestritten, dann kann er ja gar keinen Körper gehabt haben, weil der Körper ist ja schlecht. Also kann er keinen Körper gehabt haben. Das wiederum widerspricht ja allem, was wir von Jesus wissen, was er auch selber gesagt hat. Er hat immer gesagt, er ist der Menschensohn, er musste Mensch werden, er musste als Mensch ans Kreuz gehen, damit er die Sünde der Menschen auf sich nehmen konnte. Wenn er kein Mensch war, steht es auf sehr wackeligen Beinen, beziehungsweise das Kartenhaus fällt ein. Das andere, was die Gnostiker auch noch sagten, war, dass es zwischen dem Geist und dem Körper eigentlich keine Verbindung gibt. Der Geist ist ja gut und alles, was ich mit meinem Körper tue, also wenn ich sündige, wenn ich was klaue, was auch immer, wenn ich schlecht spreche, das mache ich alles mit meinem Körper, dann ist es eigentlich egal, weil mein Geist ist davon nicht beeinträchtigt. Und mein Geist hat ja die Beziehung zu Gott. Also, was bedeutet das jetzt im Endeffekt? Alles, was ich tue, hat keine Auswirkung auf meine Beziehung zu Gott. Ich kann machen, was ich will. Ja? Die Sünde hat keine Auswirkungen auf mich und mein Leben. Und all dies prasselte auf den Johannes ein. Wahrscheinlich heute hätte er dauernd WhatsApp-Nachrichten bekommen von seinen Gemeindemitgliedern. Hey Johannes, was ist jetzt los? Was sollen wir glauben? Macht das Sinn? Was sagst du dazu? Und das ist der Grund wahrscheinlich, warum er diese Briefe schreibt, weil er sagt, oh Leute, ich muss euch da nochmal ein bisschen was sagen. Der Dennis hat es vorhin mit der Ordnung schaffen gesagt, dass man einfach diese Ordnung braucht, damit man weiß, auf was baue ich denn mein Leben auf. Also das ist das Hauptthema von Johannes. Er möchte durch den Glauben wieder zum ewigen Leben führen. Er ruft auf zur Rückkehr zu den Grundlagen des Glaubens. Und weil es ihm so auf dem Herzen brennt, also es ist ein richtiges Herzensanliegen von ihm, spricht er Klartext. Und manchmal beim Lesen bin ich wirklich auch innerlich zusammengezuckt, weil es so klar ist, manches, ihr werdet es noch hören, dass ich das schier nicht aussprechen möchte. Und ich habe jetzt noch diese Brille dazu getan. Ich werde jetzt auch eine anziehen. Nicht, weil ich schlecht sehe, sondern weil ich einfach möchte, dass wir jetzt den Text, der jetzt gleich kommt, mit dieser Gnostikerbrille, also das ist meine Gnostikerbrille, ja? Mit dieser Gnostikerbrille lesen. Wir werden auch wieder irgendwann, ich werde sie auch wieder ausziehen, wir werden sehen, es hat jetzt nicht nur mit den Gnostikern was zu tun, sondern es hat sehr wohl auch was mit uns heute zu tun, auch wenn wir heute keine Gnostiker mehr, schätze ich mal, unter uns haben. Der Text. Ich möchte noch eins dazu sagen, das waren jetzt 10 Verse in dem ersten Kapitel und ich habe gemerkt bei der Vorbereitung, oh, das ist richtig viel. Ich habe aber nur 30 Minuten, ich möchte auch nicht überziehen. Deshalb muss ich einfach ein paar Schwerpunkte wählen. Also wenn du sagst nachher, oh, du hast aber nicht alles behandelt, Agnes, dann liegt es einfach dran, dass das wirklich sehr viel Tiefes ist, was da drin steht. Es schadet nicht, wenn du eine Bibel dabei hast, wenn du sie aufschlägst, weil ich immer wieder auf einzelne Verse auch zurückgreifen werde und sie dann aber nicht jedes Mal eingeblendet werden. Ich lese 1. Johannes 1. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Dieses Leben ist offenbar geworden. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Deshalb verkünden wir die Botschaft vom ewigen Leben. Es war bei Gott, dem Vater, und hat sich uns gezeigt. Was wir nun selbst gesehen und gehört haben, das geben wir euch weiter, damit auch ihr mit uns im Glauben verbunden seid. So haben wir Gemeinschaft miteinander und zugleich mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen. Hier kommt es mit der Freude. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Ihr habt alle ein Teelicht auf eurem Platz gefunden. Ich werde nachher noch sagen, warum das da ist. Das hat was mit diesem Vers zu tun. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und noch die letzten drei. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. So viel zum Text. Und wenn ihr euch vielleicht an die ersten drei Verse erinnert, da macht er so ähnlich wie bei einer Gerichtsverhandlung. Er legt Beweise auf den Tisch. Und zwar sagt er ganz oft, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, dass das Wort kam zu uns auf die Welt, was wir gefühlt haben. Also er gibt sich aus als Augenzeuge, als Ohrenzeuge und das letzte Wort gibt es nicht als Tastzeuge, aber ihr wisst, was ich meine. Also er hat ihn gesehen, er hat gesehen, wie er aussieht, wenn er aufwacht, Jesus, ja, er hat ihn gesehen, wenn er müde ist, er hat ihn gesehen, wenn er Hunger hat, er hat ihn essen sehen. Er hat gehört, wie er spricht. Er hat gehört, wie er spricht, wenn er eine Erkältung hat, wenn er laut spricht, wenn er leise spricht. Er war dabei und er hat ihn auch angefasst. Er hat an seiner Schulter gelehnt beim Abendmahl. Also er sagt, hey Leute, ich war dabei und das war keine physische Erscheinung, die mal kurz da war. Das war ein Mensch. Ganz, ganz sicher. Und er war vollkommener Gott. Also er war genau das, was die Gnostiker sagen, was er nicht war. Und das legt er erstmal als Fundament und sagt, so, jetzt habe ich das geklärt, ja, und jetzt kommt meine Botschaft. Da kommt noch dieser Vers 4 mit der Freude, den möchte ich jetzt erstmal auslassen, der kommt bei mir dann ganz zum Schluss. Und er fängt an und fragt, wie ist Gott, beziehungsweise er sagt sogar, wie Gott ist. Und er fängt an mit Gottes Licht. Ich habe mich dann gefragt, und ich weiß nicht, was hättet ihr gesagt, wenn ihr jetzt sagen müsstet, wie ist Gott? Also ich hätte nicht gesagt, Gott ist Licht, ich hätte gesagt, Gott ist Liebe, Gott ist gnädig, Gott ist Licht, wäre mir vielleicht so an zehnter Stelle eingefallen, ich weiß es nicht genau. Aber nicht an erster. Und ich habe dann ein bisschen über das Licht nachgedacht und das ist auch einer von den Schwerpunkten. Ich habe nochmal nachgelesen, ganz am Anfang in der Bibel, da steht, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Gott erschuf das Licht. Mir ist das noch nie so aufgefallen. Die Sonne gab es noch nicht, es gab noch nicht Tag und Nacht, er hat das Licht gemacht. Was ist denn eigentlich Licht? Das ist physikalisch irgendwie erklärbar, ich habe es nicht verstanden, ich habe es nachgelesen, aber Licht ist Licht, jeder von uns weiß, was Licht ist. Ja. Er hat zuerst das Licht geschaffen. Und mir geht es so, ich liebe das Licht, ich liebe die Wärme. Der Winter, der ist für mich okay, der wäre für mich noch okayer, wenn er nur einen Monat gehen würde. Ich liebe den Sommer, ja, ich oute mich. Ja. Ich mag die Sonne, ich mag das Licht und so geht es wahrscheinlich den meisten von uns. Wir wissen, Licht wärmt, es heilt. Wenn du erkältet bist, dann nimmst du dieses Infrarotlicht, um deine Bronchien zu wärmen, das heilt. Es hat einfach eine ganz wohltuende Wirkung. Und Licht ist ja auch total positiv besetzt. Also ich weiß nicht, kennt ihr Star Wars, ja? Kennt ihr Harry Potter, kennt ihr was auch immer? Darth Vader, der ja der Böse ist, der ist nicht weiß gekleidet, ja, der ist schwarz gekleidet. Harry Potter, der dunkle Lord. Also Licht und Dunkel, das begegnet uns dauernd. Und das Licht ist gut, das Dunkle ist böse. Und Gott ist Licht. Und was ich auch ganz interessant finde, es besiegt immer die Dunkelheit. Ich habe hier was mitgebracht, da ist nichts drin, also außer Luft. Ja. Und wir sind uns sicherlich alle einig, hier ist kein Loch drin, hier drinnen ist es dunkel. Ja. Jetzt achtet mal drauf, was sich mit unseren Lichtverhältnissen verändert, wenn ich jetzt die Dunkelheit rauslasse. Ja? Ja. Also sagt jemand, es hat sich was verändert? Nein? Okay. Das Licht ist da einfach reingegangen. Ja? Die Dunkelheit hat keine Chance. Und ich gehe immer, wenn es irgendwie geht, wenn wir da sind an Ostern in die Stadtkirche hier, da ist um 6 Uhr morgens ein Gottesdienst, ich weiß nicht, ob jemand von euch auch manchmal da ist, es ist noch dunkel, man kommt in den Gottesdienst rein, man bekommt eine kleine Kerze, die noch nicht angezündet ist und alle sitzen in Dunkelheit da. Dann wird die Ostergeschichte von vorne erzählt, die haben wirklich nur so ganz, ganz kleine Lichter und wenn dann die Auferstehung kommt und die Osterkerze angezündet wird vorne, dann wird diese Osterkerze weitergegeben und das Licht läuft dann so durch die Reihen, sodass am Schluss jeder seine Kerze in der Hand hat. Und das ist unglaublich, wie dieses eine Licht von der Osterkerze schon den Raum erhält und wie dann jedes kleine Licht dazu beiträgt, es ist danach nicht hell, ja, dann geht auch noch die Sonne auf, also kommt dann auch noch von draußen Licht rein. Aber eine kleine Kerze macht so einen großen Unterschied im Vergleich zu diesem dunklen Karton, den ich euch jetzt gezeigt habe, macht keinen Unterschied. Eine Kerze in diesem dunklen Raum würde den Raum erleuchten. Noch nicht beleuchten, aber es wäre Licht da. Und dann noch ganz interessant, der nächste Satz in dem Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und für mich ist die Sonne der Inbegriff des Lichts und ich habe es nochmal nachgelesen, selbst in der Sonne gibt es dunkle Flecken. Es gibt diese sogenannten Sonnenflecken, wo es 1000 Grad kühler ist als drumherum, es ist trotzdem noch wahnsinnig heiß, aber dieser Temperaturunterschied bewirkt, dass diese Flecken dunkel wirken. Also selbst die Sonne, die so viel Licht gibt jeden Tag, hat dunkle Flecken. Und jetzt steht da, Gottes Licht, in ihm ist keine Finsternis. Also eigentlich unvorstellbar, wie sowas gehen kann. Und diese Gegensätze, Dunkelheit und Finsternis, das ist das, mit dem Johannes sehr gerne spielt, hier auch in dem ganzen Johannesbrief. Es gibt dann noch Lüge und Wahrheit oder Kinder des Teufels und Kinder Gottes, also immer wieder diese Gegensatzpaare. Ich werde da gleich auch noch mal was dazu sagen. Und er sagt dann ja auch später, du bist im Licht und so weiter. Und ich habe mir dann noch mal überlegt, also wir alle sind ja jetzt im Licht, also rein physikalisch. Ich kann aber auch, ich habe jetzt hier noch eine Taschenlampe mit, ja, ich kann was anleuchten. Und die Seite, die jetzt beleuchtet wird, die hat, denke ich, sind wir uns einig, mehr Licht als die Rückseite meiner Hand. Ja. Ich kann aber auch, wenn ich im Licht bin, die Hand in meine Hosentasche stecken und mit der Taschenlampe draufleuchten. Die Hand ist immer noch im Dunkeln. Ja. Also ich kann im Licht sein, das ist auch eine Eigenschaft von Licht, aber ich kann mich vom Licht wegwenden und kann, was ich nicht ins Licht bringen möchte, kann ich verstecken. Und dann ist es eben nicht im Licht. Also behaltet das auch nochmal im Hinterkopf. Und ich möchte jetzt so einen ganz kleinen Exkurs machen zu diesen Gegensatzpaaren, die Johannes sehr oft benutzt. Und ich habe dann gemerkt, ich habe das in einer anderen Predigt gesehen, die ich mir im Internet zu dem Thema angeschaut habe. Das war mir so nicht klar, wie oft das in der Bibel auch einfach Grenzen gezogen werden. Der Fachbegriff ist Dualismus sozusagen gegenübergestellt dem Monismus. Und das erste Beispiel habe ich euch schon gegeben, Licht und Dunkelheit. Im Licht von Gott ist keine Dunkelheit und in der Dunkelheit ist kein Licht. Ich mache noch ein paar andere Beispiele. Es gibt den Schöpfer und es gibt die Schöpfung. So steht es in der Bibel. Und wer ein Fan ist von den, wie heißt der Film nochmal mit Lord Darth Vader? Star Wars, genau, danke. Der weiß, die Kraft sei mit dir, ja, das sagen die ja dauernd. Jetzt habe ich mal darüber nachgedacht, was ist das für eine Kraft? Die Kraft ist da irgendwie und macht alles und bestimmt alles und man kann sie anzapfen oder nicht anzapfen, aber es, was ist sie denn? Es ist irgendwie alles so eins. Es ist nicht die Rede von einem Schöpfer oder einem und der Schöpfung. Dann gibt es Gott und den Menschen. Und da habe ich auch gemerkt, wie stark ich auch ein Kind meiner Zeit bin. Das hören wir immer wieder. Geh in dich, ja. Suche deine Mitte. Du wirst die Erleuchtung finden. Ja. Du wirst die Erlösung finden. Also wenn ich in mich gehe, da komme ich vielleicht auch zur Ruhe, das ist sicherlich nichts Falsches. Ich werde aber nicht Gott finden, weil in mir bin ich. Da ist nicht Gott. Gott ist da, Gott ist um mich rum. Und wenn ich ihn suche, dann muss ich mich nach außen wenden, nach Gott. Wenn ich in mich gehe, werde ich ihn nicht finden. Das heißt, es gibt Gott und es gibt den Mensch. Es gibt Jesus und es gibt andere Religionen. Und Jesus ist nicht wie in einem Restaurant, die Menükarte, okay, heute nehme ich mal Jesus. Ja. Ich könnte aber vielleicht auch eine andere Religion nehmen und morgen nehme ich wieder was anderes. Jesus hat es ganz klar gesagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das sind so Sachen, da merke ich, das fällt mir schwer, das zu sagen, weil das heute nicht gern gehört wird. Es ist schwer, so Kante zu zeigen. Ja, es ist immer so, ja, also das ist schon okay, aber das andere ist ja auch okay. Ja? Und eigentlich ist es doch irgendwie alles eins. Ja? Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. oft hört man von irgendwie Geistern, die man angerufen hat, oder Menschen, die mit Geistern sprechen. Ja? Geister an sich, die gibt es nicht so neutral. Es gibt die guten Geister und es gibt die bösen Geister. Also das sind so Sachen, deshalb war mir dieser Exkurs auch so wichtig, die in der Bibel ganz klar benannt werden und die heute wirklich nicht gern gehört werden. Und wo ich auch manchmal einfach schlucken muss und sage, ja, es steht so in der Bibel, und es ist aber schwer, das einfach auch so mal zu nehmen, weil es einfach sehr schnell dann wird man als intolerant, als fundamentalistisch abgestempelt, weil man eben das andere nicht auch genauso gleichwertig ansieht. Und dann das Letzte, was auch gerade immer sehr oft, ja, sehr aktuell ist: Es gibt Frauen und es gibt Männer. Gott schuf sie als Mann und er schuf sie als Frau. Und ich kann nicht laut Gott geboren werden und entscheiden, ich bin jetzt eine Frau, obwohl ich eigentlich ein Mann bin. Gott hat da sehr klare Vorstellungen. Das Letzte, das Zeichen kennen wahrscheinlich die meisten, was das einfach nochmal so darstellt, das Yin und Yang. Im Weißen ist das Schwarze drin, im Schwarzen ist das Weiße und alles ist eins. Und ja, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Es geht weiter mit den Versen 6 und 7. Ihr merkt schon, ich hangel mich so an den Versen lang. Da steht es nochmal, was ich auch schon angesprochen habe: Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und jetzt ziehe ich meine Brille wieder aus. So hell hier. Ich finde, jetzt fängt es an, wo man denkt, ja, das sind jetzt solche Basics, das hat jetzt auch nicht mehr nur unbedingt was mit diesen Gnostikern zu tun, sondern es geht um mich und die Frage, ob ich im Licht lebe. Und diese ganzen Fragen oder diese ganzen Aussagen, die kann ich eins zu eins auch auf mich übertragen. Er ist nicht nur Licht, Gott steht da, sondern er ist auch im Licht. Und wenn wir sagen, dass wir zu ihm gehören, und ich würde das jetzt von mir sagen, dann muss mein Leben auch das widerspiegeln. Also ich kann nicht sagen, ich gehöre zu Jesus und ich lebe im Licht, aber meine Taten und meine Worte sprechen eine andere Sprache. Und zwar die Sprache der Dunkelheit. Und er gibt uns hier zwei Prüfsteine. Ich habe es jetzt mal Prüfstein genannt. Lebst du im Licht oder lebst du in der Finsternis? Und auch da gibt es nicht, ja, ich lebe so ein bisschen im Licht und so ein bisschen im Dunkeln. Ja? Entweder du lebst im Licht, du hast vielleicht noch ein paar dunkle Sachen, die du versteckst, ja, aber grundsätzlich bist du im Licht. Und wenn du nicht im Licht bist, dann bist du in der Dunkelheit. Da gibt es, auch wenn du ein guter Mensch bist, ja, ich kenne viele Menschen, wo ich sage, das sind richtig gute Menschen. Wenn ich das aber ernst nehme, wenn sie nicht bei Gott im Licht leben, dann leben sie in der Dunkelheit. Und in Epheser 5, 8 bis 13 steht es nochmal ganz genau, ich muss kurz schauen, da steht, die Überschrift ist sogar im Licht leben. Wie lebt jemand, der im Licht lebt? Da schreibt Paulus: Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Also aktiv sein, ja. Gucken, was möchte Gott. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Der zweite Prüfstein, der hier auch nochmal drin steht: Wenn du nicht zugibst, dass du eine sündige Natur hast, und ich denke, jeder von uns wird sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie was falsch gemacht. Das sagt niemand. Das ist unmöglich. Wenn du das also nicht eingestehst und damit vor Gott kommst, kannst du nicht errettet werden. Also auch wieder das, was die Gnostiker gesagt hatten, du kannst mit deinem Leben was ganz anderes machen, als und trotzdem gehört dein Geist zu Gott, es ist egal, wie du dich verhältst, du kannst all diese Sachen machen, die Gott eigentlich nicht möchte, es ist egal, dein Geist, wenn der rein ist, und der ist rein, dann ist alles gut. Und du musst auch gar nicht sagen, dass das schlecht ist, was du machst, weil das hat ja gar keine Konsequenzen. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, wenn du im Licht lebst, das heißt nicht, alles ist gut. Dir wird es immer gut gehen, du wirst jeden Tag was zu lachen haben, dir wird nichts Schlimmes passieren. Das heißt es nicht. Die Andrea hat mal in einer Predigt gesagt, Happy Clappy, das fand ich irgendwie so ein ganz gutes Wort, das ist das Ausdruck. Das ist so dieses Oberflächliche, dass ich denke, ja okay, wenn ich jetzt zu Gott gehöre, dann wird es ihm immer gut gehen. Ich glaube, das wissen wir alle, es ist so nicht. Jeder hat mal was Schlimmes erlebt, was Schweres, steckt vielleicht mittendrin. Sondern es geht um einen Zustand. Ich bin im Licht und ich bin bei Gott. Und wenn ich bei Gott bin, bin ich im Licht. Und was auch passiert, Gott ist da. Jetzt komme ich noch zu dieser Freude, von der ich gesprochen habe. Und auch noch zu den zwei letzten Versen, beziehungsweise drei letzten Versen, 8 bis 10. Dieser Vers 4, wir schreiben euch das, damit wir uns von ganzem Herzen freuen können. Und in anderen Übersetzungen heißt es auch, damit eure Freude vollkommen ist. Also ich denke, dass beides einfach gemeint ist. Johannes schreibt es, weil es ihn auch so freut, dass er sagt, hey, wir haben solchen Grund zur Freude. Und wenn wir das glauben und annehmen, dann ist es bei uns genauso. Also diese Freude, hey, ich gehöre zum Licht, ich gehöre zu Gott. Mir kann nichts passieren, wo Gott nicht dabei ist. Ich lese die Verse 8 bis 10 nochmal vor. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, denn dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Also das, was ich gerade gesagt habe. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Doch wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, also jetzt wieder die Gnostiker, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen damit nur, dass seine Botschaft in uns keinen Raum hat. Deshalb habe ich auch dieses Teelicht jetzt auf deinen Stuhl gelegt. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht die Jahreszeit für Teelichter. Ich würde dich trotzdem bitten, dass du es mitnimmst. Und vielleicht hast du mal einen Tag, wo du sagst, heute fühle ich mich dunkel in mir drin. Sieht dunkel aus. Auch wenn du weißt, du bist eigentlich ein Kind des Lichts. Hey, dann zünd doch dieses Teelicht an. Ja? Oder stell es dir irgendwo hin und erinnere dich dran. Oder zünd 10 an, ja, wenn das nicht reicht, das eine. Denk dran, die Dunkelheit hat keine Chance. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Und Gott ist das Licht. Und das sollte uns eigentlich wahnsinnig freuen. Das heißt nicht nur, dass wir hier im Licht leben, sondern dass wir auch später, wenn wir tot sind, im Licht leben und ewig leben werden bei Gott. Und da muss das Kreuz einfach nochmal rein, durch den Kreuzestod von Jesus wird es überhaupt erst möglich. Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich habe mir noch ein paar Fragen überlegt. Was wirst du jetzt heute für deinen Alltag mitnehmen? Vielleicht erstmal so ganz grundlegend, wer ist denn überhaupt Jesus für dich? Ja? Weil darum ging es ja ganz am Anfang. War er Mensch und Gott oder war er nur Gott und war er nur ein guter Mensch? Was sind deine Basics vom Glauben? Was hält allem stand? Deckt sich das mit dem, was du jetzt gehört hast? Vielleicht, es kommt auch noch mehr über den ersten Johannesbrief, vielleicht hattest du jetzt was anderes in deinem Kopf ganz am Anfang. Wir haben das gehört mit Licht und Dunkelheit. Wo bist du? Bist du im Licht bist du in der Dunkelheit. Wenn du sagst, ich bin mir nicht ganz sicher oder ich würde eigentlich gerne ins Licht und ich habe aber das Gefühl, dass ich noch nicht da bin, dann darfst du gerne auch nachher auf Menschen hier in der BMG zukommen, kannst gerne mit mir sprechen. Es stehen immer sehr gerne Leute bereit, um mit dir darüber zu sprechen. Und das Letzte. Sagst du vielleicht von dir, ja, ich stehe im Licht, ganz sicher, aber manches soll eigentlich nicht ans Licht kommen. Dann möchte ich dich ermutigen, bring das ans Licht. Wir haben gehört, Licht wärmt, es heilt, es tut gut. Es kostet dich vielleicht was und es ist auch nicht immer ganz schön. Aber das Licht ist Licht und Gott ist Gott und Gott ist Licht. Amen.